Herzlich willkommen zum Medienradio. Mann, bin ich froh, dass endlich mal wieder was ist. Wir haben ja ewig nichts gemacht.
Ja, wir hätten ja auf dem Chaos Communication Camp, aber...
Hätten wir, ne? Aber das war irgendwie...
Das war zu stressig.
War zu stressig, war zu viel los. Kinder an der Backe. Da ist irgendwie nicht entspannt, mal eine Stunde, anderthalb oder zwei Podcasten. Das ging irgendwie nicht. Wir wollten da was machen auf dem Chaos Camp, aber ging halt nicht. Ne? So ist es. Ja, aber war eine Weile Sendepause, aber lag ein bisschen am Sommer, lag ein bisschen an Ferien, lag ein bisschen an Arbeit, hatte viele Gründe. Aber ich bin heilfroh und echt cool. Hab echt Bock, mal wieder was zu machen. Deswegen ist es echt super, dass wir uns dann wieder zusammengekauft haben. Mein Name ist Philipp Banse und Jana Wuttke ist auch da.
Genau, und?
Und, Trommeln, Tong, Tong, Tong. Natürlich ein Gast, Jan Engelmann.
Grüßt euch.
Herzlich willkommen im Medienradio. So, du hast, Jan, aufgetrieben. Du hast gegoogelt. Ne? Gast, potenziell.
Ja, ich google hier jeden Tag so ein bisschen rum.
Genau. Nee, Jan, du bist bei der Wikimedia gelandet.
Genau.
Richtig.
Deshalb bin ich auf dich aufmerksam geworden.
Seit Anfang Juni, also noch nicht allzu lang. Es lässt sich gut an, so viel kann ich sagen.
So. Also genau, Anfang Juni, es ist jetzt zwei, drei Monate irgendwie alt. Ne? Bevor wir dazu kommen, erzähl doch mal so ein bisschen... zu deinem Background. Du warst lange bei der Böll-Stiftung von den Grünen, ne?
Genau. Ich bin ursprünglich, so wie ihr, Journalist gewesen, Freelancer im Bereich Print. Hab mich mit Medien beschäftigt, eher auf so einer theoretischen Basis. War eine Zeit lang auch Lektor in einem kleinen Verlag, der leider verblichen ist und schon in den 90er Jahren probiert hat, Internetthemen aufzugreifen und sozusagen wieder ins Analoge zu wenden.
Welcher Verlag?
Das war der Bollmann Verlag, in Köln beheimatet und davor in Mannheim. Das war ein Geschäftsmodell, was damals überhaupt nicht funktioniert hat, weil Netzthemen in dem Sinne überhaupt nicht Mainstream waren. Und diejenigen, die sich dafür interessiert haben, die wollten alles, aber das nicht in gedruckter Form lesen. Es war trotzdem sehr interessant und das war so eine gewisse Angefixtheit mit eben Medienthemen. Bei der Böll-Stiftung, wo ich 5 Jahre lang war, war ich sozusagen von der Nomenklatura Referent für Kunst und Kultur. Den Kulturbegriff haben wir da sehr weit ausgelegt. Es zeigte sich da in den sozusagen späten Nullerjahren, ich bin ja 2006 hingekommen, dass sich da irgendwie was aufbaut. Also natürlich wusste man das vorher, aber... dass es sich insoweit aufbaut, dass es richtig viele Milieus betrifft, richtig viele Leute interessiert.
Jetzt Internet und Netz.
Genau, die politischen Folgewirkungen so allmählich allen klar werden. Die Parteien reagieren mussten auf das Aufkommen der Piratenpartei etc. pp. Die Heinrich-Böll-Stiftung, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, steht den Grünen nahe. Und es deswegen auch einen Bedarf gab, das sozusagen peu à peu in die Arbeit reinzunehmen. Ich habe tatsächlich die ersten 2, 3 Jahre wirklich nur Kulturpolitik und Kunst im engeren Sinne gemacht und in der Endphase im Grunde genommen eigentlich fast nur noch Netzthemen. So hat sich das verändert.
Und sag mal, bevor wir jetzt so ein bisschen weiterspulen, du sagst, okay, du warst freier Journalist, hast in einem Verlag gearbeitet. Wie bist du denn in dieses Internet gekommen? Also wie ist so deine Beziehung dazu?
Ich bin gar kein Techie vom Hintergrund, auch heute nicht. Einfach als User. Also ich habe damals gejobbt auch für Fernsehredaktionen im Archiv. Wir reden jetzt von der Zeit 94 tatsächlich, ne? Also Netscape Navigator, okay. Also so die Zeit, wo Internet Mainstream dann wurde.
Also wo ist das Web sozusagen?
Genau, wo sozusagen das Interface, die Benutzeroberfläche so war, dass sozusagen auch jemand, der nicht sozusagen diese protestantische Ethik von irgendwie weißem Buchstaben auf schwarzem Grund.
Command Line Junkies.
Wo die Katholiken eingestiegen sind. Ja? Also sozusagen bunt und schöne Fensterchen und sowas bei mir auch. Und es blieb aber letztlich immer so ein bisschen das Interesse haften und glaube ich über die Jahre auch an diesem vielleicht philosophischen Überbau. Und so ist es dann vielleicht zu erklären, dass man über zahlreiche Zufälle und Umwege dann mal zu einer Bewegung stößt, die sich freies Wissen auf die Fahnen geschrieben hat und sozusagen eine Bewegung sui generis auch darstellt.
Aber gerade Mitte der 90er war ja diese ganze theoretische Überbau total en vogue, so gerade Telepolis und so, da war ja enorm viel an Netztheorie da, was jetzt in der Form eigentlich fast ein bisschen fehlt.
Ja, Gert Loving erinnere ich ganz stark, Agentur Bilvet, das war ein zentraler Referenzpunkt in diesem kleinen Verlag, ich sag's nochmal, Bollmann Verlag, haben wir Telepolis sozusagen Artikel nochmal verwurstet. Da gab es die Werkausgabe von Wilhelm Flusser. Du hast vollkommen recht, das war die Zeit, wo das plötzlich explodierte, in die Institute einzog, medienwissenschaftliche Studiengänge entstanden. Aber wenn man nochmal zurückguckt von heute aus, es war nicht in dem Sinne Tagesgespräch. Also das hat sich tatsächlich, glaube ich, über die Jahre nochmal ganz entschieden verändert, weil sozusagen mit dieser sozusagen genialen Formel von Dieback, also diese sozusagen digitalen Lebensaspekte, da eher von kleinen Ausschnitten in der Bevölkerung greifbar waren, nicht für alle.
Gibt da sicherlich verschiedene Etappen. So Dieback ist eine Sache, ne? Telepolis ist eine andere. Ich erinnere mich da auch, das war für mich dann so einschneidend, als so der Stern Titelgeschichten gemacht hat über E-Mail oder so. Ja, also wie funktioniert der Webbrowser, also das war dann, ich glaube, auf dem Titel oder so. Also da war dann irgendwie klar, okay, das wird hier ein Massenmedium, wo wirklich alle zu Hause sein werden, alle unterwegs sein werden. Und
ja, der Stern hat damals Konrad gelauncht, angelehnt an Konrad Zuse, Peter Glaser war da in Verantwortung.
Stimmt, genau.
Das ist eben genau auch was damals nicht funktionieren konnte. Ne?
Weil, zu früh einfach, oder?
Ja, was? und die wirklich sozusagen damals schon Digitals, die wollten nicht so eine Zeitschrift haben. Die wollten sich über ihre Mailinglists oder Relay-Chat oder was damals sozusagen gängig war. Das muss man den jungen Leuten ja immer erklären, dass es sozusagen eine Zeit vor ein Social Networks gab und so weiter. Das befruchtete sich nicht gegenseitig. Ich weiß, das wäre jetzt mal eine interessante Spekulation. Ich weiß nicht, ob die Situation heute grundsätzlich besser ist.
So. Okay, aber du bist sozusagen als Nutzer, als Kommunikator in dieses Internet, in das WWW eingestiegen und dann über Journalismus und diesen Verlag dabei geblieben und bei der Böll-Stiftung anfangs mit reiner Kultur befasst und dann irgendwann zu so einer Netzkultur, Internetpolitik rübergeschwenkt.
Es wurde irgendwann deutlich, würde ich sagen, dass die interessanten kulturpolitischen Themen irgendwie mit der Digitalisierung zusammenhängen. Das betraf natürlich sozusagen frühzeitig diese Defekte auf die Musikindustrie. Und es wurde klar, frühzeitig klar, dass sozusagen das Urheberrecht sowas wie ein Schlüsselrecht für diese digitale Ära werden würde. Und so ist der Fokus dann sozusagen allmählich gewandert, sehr stark eben auch auf Aspekte des Urheberrechts ausgerichtet, weil das Schöne war, dass man anhand dieses Themenkomplexes auch eben unterschiedliche Stakeholder versammeln konnte. Man hatte die Künstler als Urheber, die betroffen waren, man hatte halt die Vertreter der Verwerter, man hatte Wissenschaftler, die sozusagen eigene Theorien mitbrachten. Und in diesem Szenario ist das dann sozusagen spätestens, würde ich sagen, 2007, 2008 hat sich das intensiviert.
Und warum bist du jetzt zu Wikimedia gegangen, wenn dir das da so gut gefallen hat und wenn es so viel Spaß gemacht hat?
Das hat vielleicht biografische Gründe. Also ich meine, ich glaube, 5 Jahre ist ein ganz guter Zyklus. Das hat sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann ist eben auch einfach die Lust auf was Neues wieder da gewesen und ja, mich gesprungen.
Die Wikimedia, für die das nicht wissen, ist der Verein, der die Wikipedia in Deutschland, wie sagt man, betreibt. Ist ein bisschen schwer, das ist der falsche Ausdruck.
Explizit falscher Ausdruck.
Wie bezeichnet ihr das?
Wir sind der Förderverein. Wir sind der Förderverein der deutschen Wikipedia, der deutschsprachigen Wikipedia, muss man sagen. Betreiber ist die Wikimedia Foundation in San Francisco. Das ist deswegen so wichtig zu betonen, weil es natürlich klassischerweise gibt es fast täglich diesen Umstand, dass jemand sich bei uns meldet und möchte irgendwas aus seinem Personeneintrag verändert haben. Der Bitte kann man nachkommen auf unterschiedlichsten Wegen, aber wir haften tatsächlich nicht für Dinge, die in der Wikipedia falsch laufen. Ne? Natürlich gibt es da für Leute, die sich besser auskennen, also es gibt natürlich sozusagen eine sehr komplexe Staffelung der Zuständigkeiten innerhalb der Wikipedia und auch der Selbstorganisation. Aber wenn es dann nicht richtig juristisch wird, muss man sagen, sind wir von der Haftung freigestellt. Dann muss man, also im allerschlimmsten Fall müsste man sich tatsächlich an die Wikimedia Foundation wenden.
Okay, aber du bist jetzt bei der Wikimedia, also dem deutschen Verein, dem Förderverein, an dem man Spenden zum Beispiel kann und der auch so gewisse ja, verwaltungstechnische Aufgaben auch übernimmt, ne, für die deutsche Wikipedia. Ich meine, wir können vielleicht über so ein paar generelle Wikipedia-Sachen nachher noch sprechen, aber vielleicht fangen wir mal mit dem an, was du da jetzt machst. Also du bist da zuständig für diese Schnittstelle Politik und Gesellschaft, heißt das. Also auf gut Deutsch Lobbyismus für die Wikimedia und für die Anliegen der Wikimedia und der Wikipedia. Was wir uns hier gefragt haben, ist, was heißt denn das konkret? Also vielleicht sagst du mal so ein bisschen, für was du da eigentlich Lobby machst und dann reden wir ein bisschen darüber, wie das ganz praktisch geht.
Also beim Wort Lobbying zucken die Leute immer so ein bisschen zusammen. Das hat so ein bisschen
zu Unrecht, finde ich, aber.
Das hat was Anrüchiges. Ja. An sich ein bisschen, wenn man sich den politischen Betrieb genauer anschaut, dann ist es natürlich so, dass eine wahnsinnige Zahl von Verbänden bestimmte sozusagen berufsständische Interessen geltend macht. Es gibt einen riesigen Bereich von NGOs, die sich bestimmte Anliegen auf die Fahnen geschrieben haben und das im Einzelfall sehr professionell sozusagen tun, richtig eine Austauschmaschine Ausstoßmaschine darstellen von Papieren und Stellungnahmen und so weiter. Und es gibt das natürlich auch im Feld der Netzpolitik, dass es das noch nicht so stark gibt, hat ja unter anderem zur Gründung der digitalen Gesellschaft geführt, als sozusagen mutmaßlichen vielleicht irgendwie auch Dachverband von Unterorganisationen, wobei die das nicht gerne hören. Egal.
Also der digitale Gesellschaft, der Verband, genau. Der Verein von genau. Um Markus Beckedahl genau. Und andere.
Für den Bereich natürlich der sozusagen Telekommunikationsunternehmen, IT-Unternehmen gibt es den Bitkom, ein außerordentlich sozusagen starker Verband in der personellen Ausstattung vom Geld. Es ist völlig klar, dass wir in dieser Liga nicht mitspielen.
Du bist der Einzige, der das bei euch macht?
Oder? Nein, das macht schon seit Jahren auch recht verdienstvoll der Matthias Schindler, den einige vielleicht kennen, weil der auf so ziemlich allen Veranstaltungen in Berlin auch immer rumspringt. Wir machen das jetzt zu zweit. Und es ist ganz klar, wir sind nicht Siemens. Das heißt, wir können nicht einer Bundesregierung mit Abwanderung drohen und mit dem Abzug von Arbeitsplätzen. Ich würde sagen, sozusagen das Drohpotenzial ist vergleichsweise gering. Wir sind aber Teil einer riesigen, weltumspannenden Community. Das muss man einfach sagen. Dazu gehören die aktiven Autoren, dazu gehören die Nutzer, das sind viele, viele Millionen. Und dazu gehören die einzelnen nationalen Chapter. Das nennen wir, das sind sozusagen die Äquivalente zu Wikimedia Deutschland in anderen Ländern. Es gibt so um die 25 mittlerweile. Und wir verstehen uns als eine gemeinsame soziale Bewegung, die eben sozusagen die Bedingungen für die Erschaffung und für die Weiternutzung freier Inhalte unterstützt.
Was macht ihr so konkret? Also Pressemitteilungen oder?
Nee, es gibt, Philipp hat es angesprochen, es gibt regelmäßig einmal im Jahr eine sozusagen Spendenkampagne. Über diese Kampagne wird sehr viel Geld eingeworben, was zum Teil in die Infrastruktur geht, also auf direktem Weg in die USA, in die Serverinfrastruktur. Das, was verbleibt, wird genutzt, um Projekte im Bereich freien Wissens zu fördern. Das heißt, Leute können bei uns eigentlich tatsächlich sehr, sehr unbürokratisch irgendwelche Dinge beantragen.
Zum Beispiel, was wurde so finanziert, jetzt abgesehen von Servern für die Wikipedia und Entwicklungsarbeit?
Also es gab zum Beispiel im letzten Jahr richtig ausgeschrieben einen Wettbewerb, der ist wissenswert und da konnten sich alle möglichen Leute dran beteiligen. Und dann gab es ganz schöne Ideen, wie zum Beispiel über ein mobiles Tonstudio, also so nicht so wie ihr das hier habt, sondern über ein mobiles Tonstudio bestimmte Artikel sozusagen einsprechen zu lassen von Leuten, dadurch die Wikipedia immer ein bisschen weiter barrierefreier zu machen. Es gibt Projekte im Bereich OpenStreetMap, also das heißt Leute, die aus ganz ungewöhnlichen Perspektiven vielleicht mal Städte fotografieren, das zugänglich machen für Geotagging und so weiter.
Ne? Und die stellen dann einfach einen Antrag bei über der Wikimedia auf Förderung von Geld.
Genau, also das war ein ausgeschriebener Wettbewerb, aber dieses Prinzip stellen wir auf Dauer. Ja, es gibt ein sogenanntes Community-Budget und darüber können wir Projekte finanzieren.
Und wie viel ist da so drin in dem Topf? So mal so Pi mal Daumen, sind das Millionen oder?
Das kann ich jetzt in globalen Beträgen nicht ausdrücken. Es gibt ja auch sozusagen keine Deckelung. Du kannst mit einem sehr teuren Vorhaben ankommen. Also ich sage jetzt mal, das ist vielleicht 25.000 Euro kostet. Aber wenn das halt sehr nachhaltig ist und tatsächlich als sinnvoll erachtet wird, dann kriegst du auch diese Förderung.
Okay. Und dann sag mal, okay, also das sind jetzt sozusagen die Themen sind diese enge Wikipedia-Geschichte, freies Wissen. Aber was sind das noch so für Themen? Macht ihr auch so für Netzneutralität und Urheberrecht? Also geht euer Anliegen so weit? Oder
wie muss das?
Creative Commons.
Creative Commons waren ja jahrelang, also die deutsche Sektion war jahrelang sogar Untermieter in dem Büro, in dem wir gerade noch sitzen, in Schöneberg. Das wurde damals schon zu eng. Jetzt ist es wirklich richtig eng geworden, weshalb wir was Neues suchen. Also das heißt, die Verbindung zu Creative Commons beispielsweise als NGO sind naturgemäß eng, weil sich eben die Wikipedia vor einiger Zeit auf eine Creative Commons Lizenz verständigt hat. Es gibt sehr viel Überschneidung beispielsweise zur Open Knowledge Foundation, wobei die ihr Themenfeld, ich würde sagen, etwas stärker auslegen, tatsächlich auf die Problematik von Open Data, Open Government Data. Bei uns sind es ja tatsächlich häufig einfach Werke, wo es darum geht, kriegen wir mit in Partnerschaften zu Institutionen, kriegen wir in Partnerschaften mit den Rechteinhabern, kriegen wir eine freie Lizenz hin, sodass diese Dinge freier und weiter genutzt werden.
Also Bibliotheken oder Nationalarchive?
Bibliotheken, das können Archive sein, das können aber auch Behörden sein, die natürlich sehr viele, und da ist vielleicht der größte Schnittstellenbereich zur Open Knowledge Foundation. Ne? Also was haben nicht Behörden für riesige Datenmengen, die im Zweifelsfalle gut erfasst sind, wo es aber bislang vielleicht noch niemand Bedarf angemeldet hat, das woanders auftauchen zu lassen.
Ne? Und aber ihr habt dann auch schon den Fokus, wenn ihr jetzt sagst, Datenmengen, Behörden, Werke, die ihr gerne in das freie Wissen reinziehen würdet, das ist immer mit dem Fokus, wie können wir das in die Wikipedia einbinden? Oder ist das nicht primär?
Nicht notwendigerweise. Das Argument für die Wikipedia ist schlicht und ergreifend ihr Google-Ranking. Also in der Logik meinetwegen einer privaten Kultureinrichtung liegt zum Beispiel der Faktor Sichtbarkeit. Man hat da Schätze, auf die aber niemand kommt, so er denn nicht zufällig auf diese Plattform surft.
Ne? Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berliner Museen.
Da würde ich jetzt zumindest mal zugestehen, dass das sehr bekannt ist, der Laden, dass vollkommen klar ist, wie groß da die Bestände sind und wie reichhaltig. Aber man muss vielleicht sozusagen unterscheiden in der Herangehensweise. Also vielleicht eine private Einrichtung, privates Archiv, ein Privatsammler hat vielleicht ein Interesse nach erhöhter Sichtbarkeit. Wenn er länger drüber nachdenkt, wird er vielleicht darauf kommen, dass es eigentlich gar nicht schlecht sein kann, diesen Gateway sozusagen Wikipedia zu haben oder Wikimedia Commons, was man immer gleichbedeutend eigentlich mitkommunizieren muss als freies Medienarchiv. Es geht uns ja nicht nur um das Weiterwachsen von irgendwie Enzyklopädiebeiträgen, sondern es geht einfach da auch darum, dass sozusagen das Archiv insgesamt wächst.
Also dann versteht ihr so diese Wikimedia-Publikation, möchte ich es mal nennen, wie die Wikipedia und Wikipedia Commons, als so Portale, die ihr Inhabern von Werken anbietet und sagt, hey, hier wollt ihr nicht, das ist frei und ihr könnt euch irgendwie anders machen, aber das wäre doch ein attraktives Angebot.
Und das Wundersame und das Erstaunliche ist, und das muss man den Leuten immer wieder erklären, im Regelfall findest du in kürzester Zeit sozusagen freiwillige Wikipedianer, die diese Kernearbeit der Uploads, aber auch die Kernearbeit der Metadaten, der Datenkonsolidierung überlegen. Das heißt, bestimmte Institutionen machen es natürlich nicht, weil der Arbeitsaufwand so immens ist. Wenn aber die Daten, die Werke, die Inhalte relevant und interessant genug sind, wird man in kürzester Zeit sozusagen eine Crowdsourcing-Struktur haben, die das meinetwegen in ein paar Monaten, die das aber relativ zügig in Gang setzt. Und das ist das eigentlich Attraktive für beide Seiten. Die Leute, die das machen, beziehen eine unglaubliche Befriedung daraus, weil sie wissen, wir haben das Archiv, sozusagen das kulturelle Archiv der Menschheit, hat jetzt wirklich nochmal relevant angereichert. Die andere Seite bezieht eine Befriedigung daraus, weil sie sagt, okay, endlich macht's mal jemand. So, ne?
Und kannst du ein paar Beispiele nennen von Inhalten, die ihr befreit habt und in die Wikipedia oder wo auch immer hin gezogen hat?
Ich mache mal vielleicht so eine Bandbreite auch von Großen zum Kleinen. Also die Der zentrale Referenzmaßstab bis zum heutigen Tag ist die Kooperation mit dem Bundesarchiv gewesen, weil auf einen Schlag 200.000 sozusagen Items dadurch unter eine freie Lizenz gebracht werden konnten. Das ist ganz erstaunlich gewesen und hat auch international entsprechende Nachahmungseffekte ausgelöst.
Das heißt auch, was sind das für so Materialien, die
da? Das sind vor allem historische Fotos, ne? Die haben einen ganz großen historischen Wert, ne? Und das ist spannend, weil es ja, weil man ja auch die Verbindung sehen muss zwischen den Fotos und dann vielleicht schon existenten Artikeln in der Wikipedia. Das war also eine super Ergänzung. Und der Clou an der ganzen Geschichte war, dass es zu einer sogenannten Normdatenverknüpfung kam in der Nationalbibliothek. Das heißt, dass ich in der Praxis, wenn ich sage Philipp Banse, dich meine und zweifelsfrei dich und nicht eine andere Person gleichen Namens. Ja? Und das ist eben schon...
Das verstehe ich nicht.
Naja, es gibt eine Personalnamensdatei, eine Personennamendatei, die PND.
Bei der Wikipedia?
Nee, die wird sozusagen vorgehalten durch die Nationalbibliothek.
Ja.
Und es kommt dann halt darauf an, die entsprechenden Wikipedia-Beiträge daraufhin abzugleichen, ne? Und zu verknüpfen. Und dann hast du sozusagen immer eine kohärente Referenz auf zum Beispiel einen Namen.
Und diese Namen, die in dieser Datei sind, was sind das? Wer taucht da auf? Wer kommt da rein?
Ja, historische Personen.
Also alle, die irgendwie mal in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind.
Beispielsweise, Willy Brandt hieß nicht bürgerlich Willy Brandt. Ja? Sondern er heißt mit Nachnamen Frahm. Ja, das war sozusagen im Exil ja seinen Namen, den er angenommen hat. Ich muss aber über beide Namen auf ihn zweifelsfrei referenzieren können. Ne? Also es geht jetzt sehr ins Detail sozusagen der Bibliothekswissenschaften auch schon, aber das ist ein klarer Mehrwert, wenn das mal jemand macht, ne? Weil das schafft tatsächlich Datenkohärenz. Wie gesagt, also die Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv ist immer noch sozusagen ein bisschen das Highlight der jüngeren Wikimedia-Geschichte.
Gab es da eigentlich auch eine Crowdsourcing oder wurde das direkt vom Bundesarchiv sozusagen Mitarbeiter abgestellt oder gab es da letztendlich auch eine Community, die sich drum gebildet
hat? Gab es in großen Stilen eine Community, die sich drum gekümmert hat.
Hast du noch ein Beispiel? Weil sonst würde ich, was mich mal interessieren würde, ist, also es ist jetzt ganz gut klar geworden, was so euer Anliegen ist, ne? Und wie so diese Struktur, die Idee dahinter ist, dass es darum geht, wir wollen möglichst Werke zugänglich machen, ein populäres Angebot, ein lukratives, was wir haben, ist die Wikipedia und die ganze Gruppe und die ganzen Mitarbeiter und die ganzen Freiwilligen, die sich darum gruppiert haben. Was mich aber nochmal interessieren würde, wir reden jetzt ja schon in diesen ganzen Zirkeln seit Jahren über diese Themen, über Creative Commons, über freies Wissen, über Open Data und so. Und was mich bei so Leuten wie dir dann interessiert, die sich so tatsächlich dann auch, sagen wir mal, mit Leuten beschäftigen, die ihr überzeugen wollt, an die ihr herantretet mit diesen Anliegen, wie sich so dieses Klima verändert. Ob die Leute sagen, weil ich habe neulich mit jemandem vom Katasteramt gesprochen, beispielsweise auf einer Party. So, der hat mich gesagt, Mensch, ihr habt diese Karten. Jetzt mal los, raus damit. Der wusste überhaupt nicht, wovon ich rede, der ist fast umgefallen, der fand das als Frechheit, der dachte, das sind seine Karten und alle werden die missbrauchen und das geht doch auf gar keinen Fall. Also wie ist so dieses Klima, wenn ihr an die Leute rantretet und sagt, veröffentlicht doch mal euren Kram?
Also ich werde mich da keinen Illusionen hingeben. Es ist, wenn du sagst, wir reden darüber seit Jahren, dann ist das immer noch das, was man so ein bisschen unscharf Netzcommunity nennt. Das ist eben nicht die breite Masse. Natürlich gibt es in archivarischen Fachkreisen Leute, die sehr genau wissen, was eine Creative Commons Lizenz ist. Nur, es gibt die Creative Commons Lizenz in verschiedenen Abstufen, auch in defensiveren Varianten. Für uns zählt ja nur die maximalistische, sage ich mal. Also sozusagen nach der Gemeinfreiheit zumindest die Attribution Share Alike. Also sozusagen, das ist für die Leute, die das kennen, das ist schon eine relativ maximalistische Variante. Und da beginnt dann die Diskussion häufig haarig zu werden, weil der Reflex meistens so ist, wie, ihr erlaubt kommerzielle Nachnutzung? Wir sagen, ja, genau. Wieso soll denn nicht jemand mit einem tollen Geschäftsmodell irgendeinen Mehrwertdienst entwickeln können und darüber auch Geld verdienen? Das ist gerade bei, wenn du sagst, Katasteramt, also gerade bei solchen sozusagen behördlich vorgehaltenen Daten, ist das natürlich dann irgendwie so eine Art von Kulturkonflikt und es sind auch schwierige Argumentationen, in die man da eintritt, aber es ist spannend.
Aber das ist gerade zum Beispiel der Punkt, ne? Bei diesem Katasteramt. Die verdienen ja selber Kohle mit dem Zeug. Also, das ist jetzt ja nicht so, dass das irgendwie ein unkommerzieller Verein und fern jeglichen Geldverdienens existieren würde. Die verticken das Zeug und machen Lizenzen und nehmen Geld ein damit.
Nehmen wir mal, also es ist tatsächlich, wie ich vorhin schon sagte, die Argumentationsmuster müssen sich so ein bisschen nach dem Adressaten richten. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich war neulich auf einer interessanten Veranstaltung in Düsseldorf, da hat sich so ein bisschen die Museumsszene Europas getroffen, das hieß Communicating the Museum, war der Titel. Und da ging es eigentlich um Marketingfragen, also wie man sozusagen heute die Leute ins Museum bringt. Und ein sehr pfiffiger Wikipedianer aus Sydney, Liam Wyatt, promotet seit Jahren unverdrossen den Bereich Glam. Das ist sozusagen seine Überschrift für Galleries, Libraries, Archives und Museums, genau. Also der Oberbegriff für kulturelle Einrichtungen. Und er sagt den versammelten Leuten, wenn sie sozusagen irrelevant werden wollen, machen sie gerade so weiter. Ja? Es ist dann wirklich Kernearbeit, jemanden beizubringen, dass er, wenn er allein auf sein Portal setzt und überall sein Logo platziert haben muss, im Zweifelsfall schrittweise in die Irrelevanz entschwindet und er eigentlich nur dabei gewinnen kann, wenn in irgendeiner Art und Weise in der Wikipedia auf ihn referenziert wird, weil es ist immer so, das schwankt so zwischen dem fünften und siebten meist aufgerufenen Website. Das ist einfach Fakt. Und das allein diese Hausnummer bringt dann den Verantwortlichen so ein Glänzen in die Augen. Und dann, und das ist das Spannende, entsteht die Fantasie und die Imagination, was man eigentlich zusammen machen könnte. Und dann gibt es interessante Residence-Modelle, also dass man Wikipedianer tatsächlich mal ein paar Monate in so einer Einrichtung arbeiten lässt. Und dann fangen die erstmal an, die spezifischen Artikel über das Haus vielleicht sich anzugucken, ob man da was verbessern kann. Dann, welche Werke sind hier, was steht da in der Wikipedia zu drin? Kann man das nicht von der Qualität anreichern? Und so nach und nach entwickeln sich schöne bilaterale Projekte.
Dann verstehe ich das so, verstehe ich das richtig, dass eure Lobbyaktivitäten, also diese Interessenvertretung, Überzeugungsarbeit, sich nicht primär auf staatliche Stellen richtet, wie Parlament, Parlamentarier, Gesetzgebungsverfahren, Behörden, sondern eher so auf Institutionen, die auf irgendeiner Art von Werk sitzen?
Nee, das kann man so nicht sagen. Es ist alles wichtig. Es gibt vielleicht für die künftige Arbeit vielleicht drei Pfade, die ich ein bisschen herausstellen würde. Tatsächlich ist ja die schiere Masse an Digitalisaten in der Welt, das tendiert gegen unendlich. Also man weiß nicht so genau, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören, ne? Aber das, was du schon genannt hast, der Ebene sozusagen der staatlichen Einrichtung, der Behörden, ich glaube, da haben wir den wenigsten Legitimationsbedarf, weil es wird durch Steuergelder finanziert. Und da sind auch viele Akteure dran, eben unter anderem auch die Open Knowledge Foundation, sehr verdienstvoll. Dann gibt es den Bereich, den ich eben nannte, den ich als Glam bezeichnen würde, also ein etwas weiter gefasster Bereich. Das können staatlich subventionierte Museen sein, das können aber auch private Einrichtungen sein, kleine Galerien, das skaliert unheimlich, dieses Feld. Und dann gibt es einen dritten Pfad, und da ist die Diskussion sozusagen noch so ein bisschen in Kinderschuhen, das sind die gebührenfinanzierten Inhalte. Ja, wir haben diese irrsinnig komplizierte medienpolitische Diskussion um den Drei-Stufen-Test und
Löschfrist und
genau, die Mediatheken, die Dinge nicht lang genug vorhalten, das ist dann wieder abhängig ein bisschen von den Sendungstypen, wie die rechte Lage ist. Die rechte Lage ist häufig außerordentlich kompliziert, weil sozusagen alles nur noch in Private-Public-Partnerschaften das meiste gemacht wird. Aber auch das ist ein Bereich, wo wir eigentlich das Gespräch suchen. Es gibt einzelne Redaktionen, die mit Creative Commons Lizenzen, eigentlich nicht mit freien Lizenzen, sondern mit Non-Commercial Use eingestiegen ist. Wenn das zumindest mal Schule macht, ist so ein erster Schritt getan.
ZDF aber zum Beispiel ist so ein bisschen dabei, ne?
Genau. Was mich eigentlich wundert, ist, dass du in Deutschland ist sowas wie überflüssiger Mitteleinsatz, Geld verpulvern, außerordentlich skandalisierungsfähig, wenn man ehrlich ist. Ja, wir unterhalten uns ja Tag ein, Tag aus auch über Steuerfragen und so weiter. Es entspricht uns, dass dann Empörungspotenzial ist. Komischerweise, das ist im Hinblick auf den öffentlichen Rundfunk für mich persönlich immer noch viel zu leise. Ich würde mir einfach eine Situation wünschen, wo das Öffentlich-Rechtliche sozusagen viel mehr darf im Netz und wo umgekehrt eben private Anbieter die Inhalte, die mutmaßlichen Qualitätsinhalte von ARZDF auf ihre Art und Weise auch nachnutzen dürfen. Das heißt, wir würden auf eine völlig neuartige Form Waffengleichheit herstellen. Mhm. Ich weiß, das klingt vor allem für Profis, für euch, ein bisschen irre.
Nee, aber ich,
aber es ist sozusagen
Innovationspotenzial, woraus du,
es ist sozusagen eine beginnende Diskussion. Ich habe so Leuten hören, die BBC ist da weiter, ist auch irgendwie zentralistisch organisiert, das ist anders. Aber da geht es ja gar nicht mehr um konfektionierte Sendungsinhalte. Da geht es um das, was da meinetwegen an Datenbanken aufgebaut wird, was an Umfragen beauftragt wird bei privaten Instituten, dass alles Wissen ist, was irgendwie sich relativ schnell versendet und wo keiner mehr rankommt.
Und was alles gebührenfinanziert ist,
und das sollte eigentlich, damit sollten wir uns eigentlich ehrlich gesagt nicht zufrieden geben. Also we can do better. Das müsste eigentlich so irgendwann mal die Losung sein für alle, in der Verantwortung sitzen. Aber mir ist vollkommen bewusst, ich sage das jetzt hier ein bisschen als Gebührenzahler und als Privatperson. Aber wir werden als Verein, als Wikimedia auch das Gespräch suchen und müssen uns dafür aber auch sozusagen präparieren und qualifizieren, weil ganz klar Medienpolitik, und damit meine ich jetzt nicht Netzpolitik, was ja eher so ein Querschnittsbegriff ist für ganz viele Themen, handfeste Medien- und Rundfunkpolitik ist irrsinnig kompliziert.
Achso, okay, du bist ein bisschen leise, Saat, aber das kann ich gerne ändern. Aber das ist natürlich richtig. Ich finde das ja auch eine ganz, ganz, ganz visionäre Geschichte, wenn man nicht nur sagt, ja, hier 7 Tage, ich meine, dass das totaler Schwachsinn ist, da muss man nicht drüber reden, aber dass es eben auch so weit gehen muss, dass auch andere wirklich kommerzielle Anbieter am besten noch das Rohmaterial oder was auch immer verwenden dürfen müssen. Und ich finde, na klar ist das nicht morgen machbar, aber ich finde es durchaus hilfreich, solche Visionen einfach mal zu entwickeln und zu sagen, wo man mit diesem gebührenfinanzierten Wissen hin will und was da möglich wäre. Klar, ja, und dass dann auf einmal so Leute, was weiß ich, so klitschen wie wir oder andere auf einmal sich ein Dach nehmen können und Sendungen damit machen können und nochmal das in voller Länge ausstrahlen oder nochmal neu zusammensammeln, ja, dass da völlig neue Medienformate entstehen, wenn es möglich wäre, sich aus diesem öffentlich-rechtlich finanzierten Medienpool zu bedienen.
Ja? Aber es ist ja schon schwer innerhalb dieser ganzen ARD, die arbeiten ja in so einer übergreifenden Datenbank, dass selbst sozusagen die ganzen Landesrundfunkanstalten untereinander auf die Inhalte, selbst das funktioniert nicht in der Form. Und
das sind wir wieder bei Insellösungen.
Genau,
und das ist auch wieder schon ein bisschen erreicht von, also nicht nur Datenmigration, sondern auch Datenkonsolidierung. Das sind alles Dinge, die gemacht werden können. Und dafür brauchen wir sozusagen nicht notwendigerweise Tausende von Leuten einzustellen. Also daran sollte es schon nicht scheitern. Es ist, glaube ich, vielleicht immer noch so ein, also nicht nur ein regulatorisches Problem, sondern tatsächlich auch noch immer noch ein mentales Problem. Und es ist natürlich ein ganz klar ein Problem einfach in der Abwicklung. Du sagtest Rohmaterial. Ja, das wäre auch meine Vorstellung, dass das der Einstiegsweg sein könnte, weil die Zahl der Urheber, im Zweifelsfall ist der Kameramann bei einem Nachrichtenfeed. Ja, das wäre sozusagen die geringstmögliche Zahl an Urhebern. Das heißt, man könnte da relativ schnell zu einer Klärung kommen. Was ganz anderes ist natürlich ein komplexer Beitrag, der mit Musik unterlegt ist, der, was weiß ich, wo ein Grafiker beschäftigt war und etc. pp.
Ja, also es geht ja nicht nur für Fernsehen, sondern dieses Problem haben ja auch wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass genau die Formate, die eigentlich, also sagen wir mal, prädestiniert sind für Podcasting und Internetpublikationen, nämlich lange, aufwendig produzierte Feature, die dann einmal gesendet werden und dann ist gut und nicht im Internet auftauchen, weil die Rechte ungeklärt sind, weil so viele Leute mitmachen, Regisseure, Produzenten, Musik, 3 Autoren, pipapo, dass es einfach offensichtlich gerade nicht möglich ist, da eine Vereinbarung zu finden, die das möglich macht, das auch im Internet zu veröffentlichen.
Ja, und du stößt natürlich auch an gewisse Absurditäten des Urheberrechts. Also beispielsweise, ich bin mal auch Gesprächsgast gewesen für so ein Radio-Feature im WDR. Und also ich selbst habe mir tatsächlich auf illegalem Wege sozusagen Sendungsmitschnitt besorgen müssen, weil die offenkundig nicht willens oder in der Lage waren. Das heißt, ich als Miturheber tatsächlich habe diese Sendung, hätte diese Sendung eigentlich nie gehört, wenn ich mir die nicht auf anderen Wegen beschafft hätte.
Aber selbst diese ganzen Metadaten oder so, also gar nicht nochmal die Beiträge, sondern wenn man sozusagen einfach nur ein Wissen darüber hätte, was an Material da ist, wenn es sozusagen irgendeine API geben würde, wo man erstmal so rausziehen kann, was ist und wo man echt mitarbeiten kann. Und da könnte man Sachen, Statistiken über Musikaufnahmen erstellen oder von Produktionen, da hätte man Wissen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in der Form noch gar nicht irgendwie vorhanden ist.
Also die Fantasie ist da schlicht grenzenlos. Wenn ich jetzt mal wieder sozusagen an den eigenen Laden denke und an die Wikipedia, also was wäre nicht gewonnen damit, wenn sozusagen die einzelnen Lemmata, das heißt also die thematischen Einträge in der Wikipedia, wenn die verknüpfer wären mit audiovisuellen Inhalten. Und damit meine ich jetzt nicht nur historische Aufnahmen, sondern auch mit Zeit, also journalistisch gemachte Zeitzeugeninterviews. Ne? Natürlich müsste man für diese Form man müsste natürlich sicherstellen, dass die Leute auch weiterhin sozusagen ordentlich bezahlt werden für den Journalistenjob, den Job, den sie da tun. Aber es ist doch eigentlich schade, dass diese Sachen sich einfach eben versenden und nicht nochmal verknüpfbar sind mit anderen Inhalten.
Ja. Ja, aber das ist natürlich noch ein weiter Weg. Aber es war natürlich ganz schön, das mal angesprochen zu haben. Mhm. Und sag mal jetzt zur reinen Praxis, so über die Themen haben wir so ein bisschen gesprochen. Aber wie muss man sich so diese Arbeitspraxis vorstellen? Also gehst du da auf Partys, auf Einladungen, auf parlamentarische Abende, rufst du die Leute an und sagst, hallo, ich bin von der Wikimedia, haben sie sicherlich schon mal gehört.
Startest eine Kampagne zum Weltkulturerbe.
Ja. Ich bin, muss ich tatsächlich gestehen, noch nicht in dieser Taktung drin, dass ich allabendlich unterwegs bin. Das war ich 5 lange Jahre, wo ich eigentlich immer auf Veranstaltungen war. Das hängt jetzt aber damit zusammen, dass einfach parlamentarische Sommerpause war und so weiter. Natürlich werden wir uns zeigen. Viel wichtiger war, als sich zu zeigen und Hände zu schütteln, ist es aber auch, dass wir unsere Position einfach deutlicher machen. Das ist in den letzten Jahren eher so gelaufen, dass mal der Geschäftsführer oder mein Kollege Matthias Schindler auf irgendwelchen Podien saß und debattierte. Es ist aber eigentlich nie so richtig nachgehalten worden. Das heißt, wir unternehmen eigentlich erste Schritte in die Professionalisierung, indem wir tatsächlich sowas machen wie Policy Papers. Dann sind wir aber auch, würde ich jetzt mal behaupten, auch tatsächlich wertgeschätzt beim Bundesministerium der Justiz. Das heißt, da gibt es laufend natürlich im Urheberrechtsreferat irgendwelche Themen. Und da gehören wir zu den beteiligten Kreisen, werden angeschrieben, werden um Stellungnahmen gebeten, wir erarbeiten diesen Stellungnahmen so. Das ist sozusagen das, was wirklich unsichtbare Arbeit ist, aber was auf so einer inhaltlich-fachlichen Ebene außerordentlich interessant und wertvoll ist.
Jetzt ist mir, stehe ich gerade am Schlauch. Genau. Eine Sache, die auf euch wahrscheinlich auch zutrifft, wollte ich dich mal fragen. Die Paula Hannemann war letztes Mal hier, also die ist Social Media Managerin beim WWF. Und was mir da so ein bisschen auch so eine Banalität, die irgendwie auf der Straße liegt, aber wenn man sie dann so klar hört, also ich fand es doch nochmal ganz erhellend, dass jede Organisation eigentlich zu einem Medienunternehmen wird. Also nicht nur die Medienunternehmen müssen im Netz irgendwas machen, sondern jede Organisation, sei es Partei, sei es eben auch sowas wie ein Lobbyverein, wird zu einem Medienunternehmen, das journalistische Regeln befolgen muss. Ihr könnt nicht einfach mehr nur eine Pressemitteilung ins PDF auf die Webseite stellen und das wird schon irgendwie jemand lesen, sondern man muss nach journalistischen Kriterien vorgehen. Man muss schnell arbeiten, aktuell sein, richtig recherchieren, das Ganze irgendwie knackig, unterhaltsam irgendwie verkaufen, aufbereiten. Man muss es in multimedial tun. Also das sind immer mehr diese journalistischen Kriterien, die auf solche Organisationen wie auch meinetwegen die Wikimedia Anwendung finden, oder?
Das ist völlig richtig. Bei Wikipedia ist es nochmal vielleicht auch nochmal ein bisschen andere Geschichte. Sie ist ja sozusagen im Internet geboren, wenn ich das hier entre nous nochmal so sagen darf. Nur, sie ist eben auf statischen Rechnern geboren. 2001 konnte sich keiner vorstellen, dass wir heute alle mit Smartphones rumrennen. Das heißt, es gibt einen immensen Anpassungsdruck in puncto Usability, ja, Handhabbarkeit. Ich muss Edits letztlich in der U-Bahn machen können. Das ist die große Herausforderung für diejenigen, die sich IT-mäßig mit der Wikipedia zum Beispiel beschäftigen. Ne?
Das stimmt.
Das heißt, wir haben nicht nur diesen, was du richtig gesagt hast, glaube ich, dieses sich naturwüchsige Einlassen auf kommunikative Prozesse. Du musst auch sozusagen die Social Media zumindest gut beobachten können. Stichwort WWF. Musst auch sozusagen, wenn du einen GAU hast, und jede Organisation hat mal einen kleineren, größeren GAU, du musst darauf reagieren, du musst das irgendwie erlernen. Aber ich finde, unser Hauptproblem ist tatsächlich, dass sich die Mediennutzung mittlerweile wirklich so in 2-3 Jahresschritten wirklich enorm verändert. Und dass es auf das Projekt, auf das Gesamtprojekt mehr Rückwirkungen hat als beispielsweise bei Greenpeace, wo vielleicht der Gegenstandsbereich sozusagen Erhaltung der Artenvielfalt, Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter ist. Bei uns ist der Gegenstandsbereich ja schon digital. Und trotzdem haben wir diesen immensen Anpassungsdruck.
Genau, aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den du nennst. Also, ne, du kannst heute jeden Blogpost, ja, in der U-Bahn vom Smartphone noch mit Foto und Video versehen und das geht alles schwuppdiwupp. Ein Wikipedia-Artikel zu editieren auf dem Smartphone
ist keine Freude.
Ist echt was für Fortgeschrittene, so, ja.
Ja, es ist, ja.
Also, ne. Wie ist das denn mit der Konkurrenz dann zu, also ich musste die ganze Zeit, als du die Agenda so gesagt hast, freies Wissen, offene Daten, Wissen bereitstellen, sozusagen alle Museen, Bibliotheken ran, fiel mir sozusagen, okay, Google hätte das jetzt auch auf der Agenda schon mit einer kommerziellen Ausrichtung, aber letztendlich haben die sozusagen das Geld und durchaus eine Ambition, gerade in Richtung freies Wissen und offenes Wissen auch was zu machen. Seht ihr euch, oder ist das vielleicht sogar eine Art Konkurrenz, die da von kommerzieller Seite
überhaupt
kommt?
Überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Also wir sind für die Berliner, die wissen das vielleicht, aber ich sage, also sozusagen Google gründet jetzt in Berlin ein Forschungsinstitut. Google
genau,
hat aber,
spiele ich an, weil
hat
die haben
aber
die
eben auch
Interessen.
Schon über das Collaboratory einen Arbeitszusammenhang mit vielen relevanten Akteuren und Institutionen. Sie nennen das Multi-Stakeholder-Ansatz, das heißt, man bearbeitet bestimmte Themen und lädt alle ein, die da irgendwie Stakes drin haben, sozusagen, die da Aktien drin haben. So, ne? Wir sind sogar institutioneller Partner.
Klar.
Von Google und wir sitzen auch als Wikimedia im Beirat des neuen Instituts.
Obwohl man das nochmal unterscheiden muss zwischen diesem Google-Institut und sozusagen Google als Unternehmen, was sozusagen erstmal auch vorprescht und digitalisiert.
Richtig, aber es ist ein Arm, es ist natürlich ein Arm der Unternehmensaktivitäten,
genau.
Das wird ja so auch gar nicht geleugnet und ist für sich genommen auch erstmal gar nicht problematisch. Nur, das, was ich vorhin schon sagte, dieses Bass erstaunt sein über unsere Handlungsweise, wie ihr erlaubt mit eurer Lizenz kommerzielle Nutzung, das muss man aufklären und man muss im selben Atemzug im Grunde genommen auch darüber aufklären, dass man genau diese Partnerschaft auch mit potenten Unternehmen sucht. Ne? Weil Google Books war aus verschiedensten Gründen problematisch, weil Google mit diesem an sich sehr verdienstvollen Projekt unglaublich vorgeprescht ist. Nur, es hat als Folgewirkung gehabt, dass die deutsche digitale Bibliothek jetzt aufgebaut wird, dass sich Europäer endlich bewegt. Das heißt, es hat positive Folgewirkungen auch für die Projekte der öffentlichen Hand gehabt. Das muss man einfach sehen. Ne?
Klar, also
insofern, weil du sozusagen sagtest, seht ihr euch da in einer Konkurrenz, würde ich nicht sagen. Also es ist irgendwie was Komplementäres.
Wir verfolgt ja so ähnliche Ziele, bloß natürlich hat Google ganz andere Mittel als ihr, da auch vorzupreschen und da vielleicht auch ein bisschen die Richtung vorzugeben, wo sich dann eben Partner draufsetzen können. Aber Google kann, indem es es einfach tut, natürlich eine enorme Marschrichtung in Richtung offenes Wissen vorgeben, wo ihr vielleicht sozusagen immer nur hinterhergehen könnt.
Das würde ich so nicht sagen, weil wir sind wir handeln nicht unternehmerisch. Wir haben zwar sozusagen ein Produkt, aber es wird, und das ist ganz wichtig, da immer darauf hinzuweisen, es wird durch Freiwillige in ihrer Freizeit erarbeitet. So, das wird uns immer fundamental unterscheiden von einem Unternehmen, das am Ende des Tages irgendwie Geld verdienen muss mit Projekten. Na, das ist sicherlich eine Mischkalkulation. Bestimmte Projekte von Google rechnen sich ganz sicher nicht. Aber es ist ein wirklich anderer Fokus. Insofern sehe ich uns da doch eher in einer Komplementärbeziehung. Wenn Google mit seiner Marktmacht dazu führt, dass sich sozusagen Openness als Prinzip so ein bisschen durchsetzt, dann sagen wir plus eins.
Ich würde noch mal gerne so ein bisschen auf diesen Punkt eingehen, so ein bisschen wo sich die Luft nach oben so ein bisschen zeigt. Also diese Editierbarkeit mobil, Anpassung an neue Technologien. Was ist da so in der Pipeline an Projekten?
Das sind, ich bin nicht so super sprechfähig für diese Usability-Sachen. Das sind Sachen, die tatsächlich von den USA aus orchestriert werden. Ne? Das sind Tools, die entwickeln mit Codern, die dann natürlich diesen ganzen 200, ich glaube, es sind 282 Sprachversionen gegenwärtig, ne? Die an diesen ganzen Sprachversionen auch zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die übernehmen als Mutterhaus so eine Art von Vorreiterrolle. Was uns zum Beispiel elektrisiert, und das ist tatsächlich ein erheblicher Fortschritt, ist ein Projekt, das nennt sich Wikidata, was im nächsten Jahr kommen wird. Auch da geht es wieder um die Kohärenz von Daten. Was ist, wenn ich dynamische Daten habe, wie zum Beispiel die Bevölkerungsanzahl in einem Land, da muss ich das bislang in jeder Sprachversion der Wikipedia händisch verändern. Und wir werden über Wikidata zu einem Punkt kommen, wo das über eine sozusagen einheitliche Datenbankverknüpfung sich dynamisch überall immer aktualisieren lässt. Das klingt jetzt nicht so spannend, das ist aber eigentlich ein Megaschritt für dieses vor sich hinwursteln. Wird auch nicht ganz konfliktfrei sein, weil Zahlen auch nicht unpolitisch sind. Wenn wir über Bevölkerungsstatistiken denken, was ist ein Migrationshintergrund? Da wird es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Definitionen zu geben. Ne? Also wenn wir über statistische Daten reden, dann sind die auch einfach nicht unschuldig in der Form. Aber wie gesagt, es geht um eine enorme Arbeitserleichterung und um eine Qualitätsverbesserung, weil es ist niemandem gedient, wenn falsche Zahlen sozusagen kursieren.
Und ist das gedacht als, sagen wir mal, Backend für die Wikipedia? Also allein, um jetzt Wikipedia-Artikel besser zu machen, vielleicht zu synchronisieren, zu automatisieren mit allen kritischen Punkten, die es da gibt bei dieser Automatisierung und was so Zahlen insgesamt angeht? Oder hat das auch noch ein eigenes User-Interface und gibt noch irgendwelche anderen Nutzungsmöglichkeiten, als jetzt Artikel untereinander auf dem aktuellen Stand zu haben?
Du meinst, ob der Quellcode jetzt released wird und dann,
dass man... Das meine ich nicht, sondern ich mir vorstellen, dass so eine Art Datenbank hinter der Wikipedia aufgebaut wird, wo eben, wie du sagst, Zahlen über Sprachen und über Artikel dynamisch hin aktualisiert werden. Aber gibt es dafür noch andere Anwendungen? Also die Bilder, die Commons, ja, die dienen natürlich als Bilderquelle für Wikipedia-Artikel, sind aber so auch als Medienarchiv irgendwie zugänglich und sinnvoll und anzapfbar. Ist das mit Wikidata?
Es wird auch Wikicommons zugutekommen in dem Sinne, dass ich natürlich ein Problem habe, dass ich bei einer englischsprachigen Abfrage eine andere Ausgabe von Hits habe als bei einer deutschsprachigen. Auch das muss sozusagen intelligent semantisch verknüpft werden, sodass klar ist, egal in welcher Sprache ich das Teil aufrufe, ich krieg dieselben Daten aufgeführt. Ne? Also das ist sicherlich so, dass es eine Gesamtarchitektur in der zentrale Verwaltung dann geben wird. Aber da spricht ihr jetzt definitiv, spätestens an der Stelle mit dem Falschen.
Eine Sache würde mich trotzdem mal so interessieren, die mich so generell und ja viele andere auch an der Wikipedia immer so ein bisschen ärgert und traurig macht. Das ist dieses viel diskutierte Ding um Einbinden, also Exkludisten und wie ist das?
Inklusionisten, der Editor.
Wo ich so oft jetzt auf Artikel stoße, die nicht da sind oder die nur in der englischen Version sind.
In deinem Land nicht verfügbar.
In meinem Land nicht verfügbar. Und es macht mich jedes Mal wahnsinnig. Und ich verstehe es nicht. Und das ist ja offensichtlich auch so ein Problem der deutschen Wikipedia. Wie stehst du dazu? Also ist da irgendeine Lösung in Sicht? Ist irgendwas?
Oder welche Konsequenzen das auch hat, dass es immer weniger gibt, die da wirklich auch aktiv mitmachen?
Das ist auch eine Konsequenz, dass viele frustriert sind. Ich mache zum Beispiel auch nicht mehr mit, weil mich das echt nervt. Also ich mache
nichts mehr. Es gibt, und da ist ja insbesondere die Foundation auch wahnsinnig transparent, es gibt eine besorgniserregende Editors Trend Study, die vor allem sagt, dass die Verbleibdauer im Projekt, also als aktiver Autor, rapide abnimmt. Das heißt, Leute werden viel schneller abgeschreckt. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wir erforschen das ständig, woran liegt es? Es liegt zum Teil sicherlich auch teilweise rüden Umgangston und dieser exklusionistischen Grundhaltung der deutschen Wikipedia, also starke Abklopfen auf Relevanz, auf qualitätvolle Inhalte, weshalb du in so einem ersten Halbgarn-Schritt da häufig schon reverted wirst, also dann Inhalte gelöscht werden. das ist ein großes Problem. Und dem stellt sich aber die Community, glaube ich, mittlerweile auch selbstkritisch.
Ja, aber wie? Also ich meine, das ist jetzt schon so lange so ein Problem, ne?
Es gibt ja, es gibt verschiedenste Dinge, die auch wir als Verein stützen. Also es gibt ja sozusagen schon Mentorenprogramme, das heißt, man kann Neulinge so ein bisschen an die Hand nehmen als engagierter Wikipedianer und verhindern, dass die sozusagen gleich frustriert werden. Dann gibt es aber auch, ich sag mal, richtig auf der Hand liegende Probleme, an die wir ran wollen, spätestens im nächsten Jahr. Es gibt einfach einen unheimlich geringen Frauenanteil. Und du bist hier auch in der Minderheit. Aber in der Wikipedia sind sie tatsächlich richtig minoritär. Man sagt so nur um die 9%. Es gibt so diese kulturelle Hypothese, wären da mehr Autorinnen dabei, gäbe es andere Perspektiven, gäbe es eventuell einen anderen Umgangsstil und es gäbe eventuell auch andere Themenfelder, die intensiver beackert werden. Es ist alles auf der Ebene der Hypothese, aber Unternehmen sind ja auch so drauf, dass sie sagen, Diversity ist per se gut. Per se. Für innovative Prozesse.
Das würde ich auch unterschreiben.
Ja. So. Und wir werden uns Sachen ausdenken, ist jetzt noch nicht spruchreich, aber wir werden uns im nächsten Jahr Sachen ausdenken, wie wir das vielleicht Schritt für Schritt, peu à peu, da muss man kleine Brötchen backen, aber wie wir diese Tendenz ein bisschen...
Der Girls Day in der Wikipedia.
Und was das andere angeht, also es steht mir nicht an, sozusagen ein Gesamturteil über die deutsche Wikipedia zu geben. Ich selbst bin kein aktiver Autor. Aber auch ich, mir geht es da teilweise ähnlich. Ich bin irgendwie HBO-Serien-Fanatiker. Und wenn ich richtig gute Wikipedia-Artikel, muss ich halt wirklich in die Englischsprache gehen. Ne? Also andererseits habe ich neulich einen so liebevoll gemachten Beitrag gelesen über das erste Album vom Trio, mithin das beste deutschsprachige sozusagen Pop- und Rock-Album der letzten 30 Jahre. Das ist schon länger her, glaube ich.
Das sind doch Ausnahmen.
Daran ist mir wieder klar geworden, was ich eigentlich vermisse. Also vielleicht so einen gewissen popkulturellen Überschuss und vielleicht gibt es auch ein paar mehr und vielleicht gibt es auch zunehmend unter den Administratoren vielleicht ein paar Leute mehr, die schon glauben, dass diese Themenfelder noch gestärkt werden müssen im Verhältnis zu den eher seriösen wissenschaftlichen Artikeln, historischen Artikeln und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass man tatsächlich als Verein, und das ist auch eigentlich gar nicht unsere Philosophie, inhaltlich kuratierend tätig werden sollte. Das kann nicht funktionieren. Die Leute schreiben, worauf sie Bock haben.
Genau, aber
das ist richtig.
Du musst die Rahmenbedingungen setzen, damit die Leute nicht frustriert sind.
Genau.
Man muss die Rahmenbedingungen, man muss es irgendwie hinkriegen, dass mehr Artikel da auftauchen, dass die Themenpalette breiter wird, dass dieses Pochen auf diese vermeintliche Relevanz, dass das viel, viel liberaler und breiter aufgestellt wird und dass dieses, ihr habt immer das Gefühl, dieser innerliche Vergleich mit irgendwelchen Brockhaus und Enzyklopädie Britannica.
Mit denen man sich ja nicht mehr vergleichen muss.
Völlig andere Liga. Die haben alle, die können alle einpacken. Es ist mittlerweile völlig klar, dass die Wikipedia da in einer völlig anderen Liga spielt und ihre Stärken wirklich sich selber amputiert. Und das macht mich, also es macht mich einfach sauer, aber es ist auch so bedauerlich. Ja?
Aber ich glaube, es ist jetzt nicht auch nur ein Problem von, ich sage jetzt mal, Platzhirschen, die ihre thematischen Claims haben und so weiter. Ich meine, es ist immer schwieriger, was beizutragen, weil sozusagen, wir haben jetzt 1,3 Millionen Artikel, also versuch mal wirklich sozusagen einen neuen Artikel zu begehen. Da musst du schon ganz schön lange suchen, was es da für Vakanzen gibt. Ich finde, es gibt auch noch ein anderes Problem bei dieser Autoren, bei dieser Gefahr, dass sozusagen der Wikipedia in the long run irgendwie die Autoren ausgehen. Wenn ich mich irgendwie anmelde bei einem kommerziellen Dienst, also sei es bei einem neuen, Handynetzbetreiber oder bei einem Social Network, dann wäre ich in der Regel mal irgendwie nett begrüßt. Zumindest
nicht
das.
Nichts
so bei der Wikipedia. Ich muss mich da reinwursteln, ich muss eine ganze Menge an Regeln erstmal lernen. Wir versuchen als Verein sozusagen so Schnelleinstiege und so unter die Leute zu bringen. Das wird eigentlich auch ganz gerne angenommen. Ne? Aber es ist eigentlich so ein bisschen old-fashioned.
So
dass man sich so ein bisschen reinkämpfen muss. Das ist vielleicht für viele Leute auch Teil der Faszination. Die Syntax, die sich nicht automatisch erschließt, sondern die man genauso lernen muss wie eine Programmiersprache. Man muss sie lernen. Und das sind Dinge, also zum Beispiel, also ein lang gehegtes Desiderat ist der What you see is what you get Editor. Ja. Und der wird kommen. Mhm. Der wird kommen. Das ist völlig klar. Das kannst du keinem Menschen mehr zumuten, diese ganzen Formatierungsschritte. Zumal, wenn wir jetzt von der Smartphone-Situation reden, das kannst du niemandem zumuten. Das heißt, das ist schon ein lang gehegter Traum, das wird kommen. Auch da kümmert sich die Foundation in San Francisco drum.
Ja, ja, wir müssen leider so ein bisschen zum Schluss kommen, weil die Kinder ins Bett müssen. ja. Ist jetzt immer so ein bisschen abrupt, ne?
Ja, finde ich auch.
Ja, aber ich habe da so eine kleine Deadline. Wir wollten das ja ein bisschen nach vorne legen, das hat ja leider nicht geklappt. Aber ja, vielleicht kommen wir ja an dieser Stelle nochmal zusammen. Irgendwie, wenn,
klar,
irgendwie,
nochmal.
Vielleicht sehr gerne.
Im offiziellen Rahmen.
So. Ja, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du nochmal loswerden wolltest?
Ich schwitze wie ein Stier und bin froh, wenn du hier das Licht ausschaltest.
Ja, aber ist das so wohltemperiert? Ich bin so froh, dass ich jetzt, ich meine, ich hatte auch überlegt, so 1000 kW Tungsten ist das Englisch, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch, Wolfram, Lampen hier aufzuhängen.
Voll die Technik und kein Fliegenfänger hier, diese ganzen Drosophila Melanogast fliegen hier rum. Apropos, wir geben diese Fruchtfliegen.
Diese Fruchtfliegen, ja, das sind die Bananen, die in der Küche irgendwie den Sommer übergammeln. Ja, Jan, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank,
dass du da warst.
Echt so viele Sachen nicht.
Das war jetzt so ein kleiner Vorausschritt für Medienradio-Verhältnisse, echt voll die Kurzversion hier unter einer Stunde. Mhm. Könnten sicherlich noch ein bisschen weitermachen, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich zum Ende kommen. Ja, haben wir irgendwie noch was auf dem Zettel für die nächsten Runden? Bisher noch nicht. Ist ein bisschen Sommerpause gerade, ne?
Die Janet Hofmann.
Die Janet Hofmann.
Die möchte ich noch. Da bin ich dran und. Vielleicht müssen wir mal überlegen.
Ja. Genau. Dann sprecht mit ihr vielleicht auch nochmal über Google Books, über verwaiste Werke und
über
so weiter.
Über die Zukunft der Bibliothek und den Turm zu Babel.
Genau.
Alles.
Und ja, genau. Also ich würde sagen, das war's. Vielen Dank, Medienradio. Folge habe ich natürlich wie immer nicht bereit. Jetzt gucke ich aber mal.
23.
Nein, nicht 23. Ist aber was anderes. Aber genau, wir bemühen uns hier wieder ein bisschen mehr Content zu liefern. 48 war's. Folge. Wir bemühen uns hier ein bisschen mehr Content zu liefern, aber wir sind dran und genau, und ich bin froh, dass wir das wieder gemacht haben heute. Hat wieder riesig Spaß gemacht. Ich habe das Podcasten echt vermisst. So,
bei dem ganzen Radioscheiß,
das wir so machen. Ja, aber es ist ja gut, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist ja, natürlich ist es was anderes, ne? Ja. Gerade mit Video. ja, okay, also das war's. Jana, vielen Dank fürs Kommen. Jan, vielen Dank fürs Kommen. Medienradio bleibt uns gewogen, medienradio.org, Medienradio bei Twitter, guckt vorbei, da werden wir dann rechtzeitig announcen, wenn es wieder was Neues gibt. Also bis dann. Tschüss.